Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott und erzeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten aus Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech, innen und außen. Und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen oben an, 1 Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll 3 Stockwerke haben, 1 unten, das 2. in der Mitte, das 3. oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Wort des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Regen, 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 es hört gar nicht mehr auf, es gießt wie aus Strömen. Die Leute fragen sich schon, hört es überhaupt noch mal auf? Schreckensmeldungen machen die Runde. Immer mehr wird überflutet, die Täler zuerst, dann bekommen aber auch die Leute in den Höhen nasse Füße, Felder werden überschwemmt, die Ernte verschimmelt und ersäuft, das Wasser fließt irgendwann gar nicht mehr ab. Überall schwimmt der Müll und der ganze Dreck und das Meer ist wie eine Müllkippe. Tiere verenden, es kübelt, es donnert, es blitzt, 40 Tage und 40 Nächte. Man könnte meinen, das war der Wetterbericht für Deutschland aus den letzten paar Wochen. Da hat es sich nämlich ganz ähnlich angehört, ist es aber nicht. Es ist die Reaktion Gottes darauf, dass der Mensch in seinem Herzen Boshaftigkeit einen Platz gegeben hat. Dass die Menschen gottlos geworden sind. So reagiert Gott in der Sintflutgeschichte auf die Bosheit des Menschen. Mit Regen, Regen, Regen. Die Schöpfung, die er selber geschaffen hat und die er, als er fertig war, sie zu erschaffen, da hat er sie angeguckt und hat gesagt, siehe, es ist sehr gut. Und hier in unserer Geschichte, da steht es so ähnlich. Der Herr sah die Erde an und siehe, alles war verdorben. Irgendwas ist schief gelaufen in der Zeit von der Schöpfung, wo sie gut war, bis dahin, wo der Herr sagt, alles ist verdorben. Und er muss sich gedacht haben, jetzt wird mal richtig nass rausgewischt und dann hat es von oben bis unten geregnet. Unten sind die Brunnen übergelaufen und in der Flut ist der gottlose Mensch untergegangen. Einen hat er gerettet, den einen, der sich zu ihm gehalten hat, Noah, und mit ihm seine Familie. Und für die gilt die Gerechtigkeit Noahs irgendwie mit. Denn mit Noah zusammen ist die Familie die Perspektive, dass es danach weitergeht, dass es danach besser wird. Sie kennen alle die Sintflutgeschichte. Ist danach besser geworden? Also ist die Boshaftigkeit des Menschen jetzt tatsächlich in der Flut ersäuft worden? Leben seither alle Menschen in Harmonie und Frieden, auch mit Gott in Frieden, irgendwie nicht. Hat die Katastrophe damals, von der man bis heute ja weitererzählt, die kennt man ja diese Geschichte, hat es die Menschen verändert? Und auch heute, wenn Gott Menschen Naturkatastrophen erleben lässt und wenn ihnen vielleicht noch aufgezeigt wird den Menschen, dass sie damit daran sogar ihr eigenes Verhalten auch irgendwie mit einem Zusammenhang hat, gerade jetzt zum Beispiel bei den Vermutungen zum Klimawandel oder bei den Plastikverschmutzungen in den Meeren und so weiter, kommt dann die Menschheit zur Besinnung und zur Umkehr? Die Antwort ist relativ klar, gell? Nein. Es hat nicht funktioniert. Ein bisschen vielleicht, gell? Man kommt vielleicht ins Nachdenken, aber offenbar hat die Sintflut nicht gereicht, dass der Mensch sich geändert hat, nicht grundlegend geändert hat. Und auch wenn wir Menschen es wissen und wenn wir die Folgen von unserem Handeln teilweise sogar selber schon schmerzlich erfahren, trotzdem machen wir so weiter wie bisher, gell? So sind Menschen offensichtlich. Wir Menschen, wir sind irgendwie ein bisschen doch wie Lemminge, gell? Wir sehen den Abgrund schon irgendwo, aber wir laufen trotzdem weiter drauf zu. Unser Verhalten, unser Denken ist manchmal, und unser Handeln vor allem, ist manchmal noch vorsintflutlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Da machen sich die einen ganz leicht, die sagen, ja, sowas wie eine Klimaerwärmung, das gibt's doch gar nicht. Das ist alles nur erfunden, das ist nur eine Verschwörung. Ich denke da an einen berühmten amerikanischen Politiker. Dann, naja, wenn man mal anguckt, was es so an langjährigen Messungen gibt oder wenn man die Gletscher in den Alpen beobachtet, dann kann man es ja eigentlich nicht ganz leugnen, dass es irgendwas an Veränderung gibt. Dann ist natürlich Quatsch zu behaupten, das ist alles nur erfunden. Aber heutzutage bastelt man sich ja ganz gern seine eigene Wahrheit. Und die Augen zukneifen, die macht es vielleicht leichter, dass man nichts ändern muss. Das ist so ein bisschen ein Leben nach dem Motto, nach uns die Sintflut. Also jetzt leben wir mal drauf los und was nach der Sintflut, nach uns kommt die Sintflut, das betrifft dann andere. Sollen sich andere Generationen mit den Problemen rumschlagen, die wir mit unserer Lebensweise heute beschleunigen. So machen es die einen. Und die anderen, die brechen in Aktivismus aus. Denn die sagen, man muss jetzt was tun. Wir müssen jetzt unsere Welt retten. Save the planet. Aber natürlich ohne, dass wir uns grundlegend verändern. Also der Energiebedarf zum Beispiel, den soll man weiterhin so haben können wie bisher. Also auf Computer und Autos und Kühlschränke verzichten wir nicht zugunsten der Umwelt. Und so notwendig es ist, dass man was ändert, auch denen, die da aktivistisch werden, müsste eigentlich klar sein, dass selbst wenn wir das Pariser Klimaabkommen halten und diese 2-Grad-Grenze schaffen würden, damit retten wir die Welt auch nicht. Das Klima der Welt ändert sich. Es ändert sich schon immer. Durch die Jahrtausende Erwärmungen und Abkühlungen sind Teil der Schöpfung. Und auch wenn jetzt alle 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten total ökologisch korrekt leben würden, dann könnten wir wahrscheinlich einen Einfluss haben auf die Klimaveränderung, vielleicht sie sogar verlangsamen. Aber die Welt, die rettet keine ökologische Ideologie. Da bin ich davon überzeugt. Wo man das vermittelt, da wäre das Motto sowas wie: Wir verhindern die Sintflut nach uns, aus eigener Kraft. Aber das ist eine Lüge, denn das können wir nicht. Das sind so die Reaktionen, wie wir umgehen mit unserem Lebensstil. Wenn wir die Geschichte von der Flut lesen und besonders das, was Gott dazu geführt hat, dass er die Flut hat kommen lassen. Wir haben es ja gerade gehört in der Schriftlesung. Und wenn wir dann die Menschheit heute anschauen, dann müssten wir eigentlich ehrlicherweise sagen, es wäre eigentlich mal wieder Zeit für eine Flut. Oder zumindest sind die Gründe wie damals eigentlich die gleichen. Und dann könnten wir als Christen vielleicht gerade noch so ein bisschen hoffen, dass Gott sieht, dass wir mit ihm leben wollen oder dass wir mit ihm leben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssten wir auch eingestehen, dass wir nicht so gerecht sind, wie der Noah das da war, wie es der Noah war. Wir sind nicht frei in unserem Herzen von Boshaftigkeit. Wir könnten also maximal als Christen darauf hoffen, dass wir so wie die Söhne von Noah irgendwie mitgerettet werden, weil wir zu dem Gerechten gehören. Das könnten wir hoffen. In unserem Fall wäre das allerdings nicht Noah, sondern in unserem Fall wäre das Jesus Christus. Als Angehörige mitgerettet werden, auch wenn man sich selber, wenn man das selber nicht verdient hat. Das ist der Glaube von uns Christen. Durch die Wasserfluten neu geboren werden, so, das ist die Taufe auf den Namen Gottes. Die Parallele zwischen Sintflut und Taufe, die habe nicht ich mir ausgedacht. Die können Sie nachlesen, wenn Sie wollen, im 1. Petrusbrief, im 3. Kapitel, da steht es so. Wenn das so ist, dass der Glaube uns rettet, weil wir zu Jesus gehören, so wie die Söhne Noahs gerettet worden sind, weil sie zu Noah gehört haben. Und wenn die Taufe für uns der Beginn eines neuen Lebens ist, was ist denn dann dieses Leben, das uns da verheißen ist? Was ist dieses Leben, das nach der Rettung kommt? Ist es das Leben, das so weitergeht wie vorher bis zur nächsten Flut? Ist es eine Art zweite Chance? Leben in Sorge, ob es dann beim zweiten Mal für uns reicht? Oder Leben geprägt von der Anstrengung, dass wir es nächstes Mal besser hinbekommen? Also wenn wir da die Söhne von Noah angucken, da sind die echt keine guten Vorbilder. Denn die haben es, obwohl sie gerettet worden sind durch die Sintflut hindurch, haben sie es danach nicht besser hinbekommen. Zumindest ihre Nachkommen nicht. Sie sind als Gerettete ja gerade nicht heilig geworden, nicht, haben nicht heilig oder vollkommen gelebt und nicht jederzeit ganz im Vertrauen auf Gott. Jedenfalls nicht so, dass das Böse keinen Zugriff mehr auf sie hat. Und wir als Christen, wenn wir ganz ehrlich sind, wir leben als Gerettete, aber wir leben auch nicht vollkommen und auch nicht immer heilig, auch nicht unanfechtbar von Bösem und auch nicht ohne Schuld. Auch unter uns getauften und wiedergeborenen Christen gibt es Boshaftes und gibt es Streit. Es ist bei dieser Sintflutgeschichte so, als ob Gott nach der Sintflut auf die Flut blickt und merkt, auch die Rettung durch eine Katastrophe hindurch verändert den Menschen offensichtlich nicht komplett. Es macht sie nicht zu den vollkommenen, perfekten Menschen, vielleicht nicht mal zu besseren Menschen als vorher. Und an dieser Stelle macht Gott jetzt was, das ist der eigentliche Clou der ganzen Sintflutgeschichte. Das ist das Besondere. Er sagt nämlich dann nicht, jetzt müssen sich die Menschen wieder verändern und ansonsten kommt die nächste Flut. Das macht er eben gerade nicht, sondern Gott verändert sich selbst. Sich selber verändert er. Er sagt, auch wenn es mal wieder Grund gibt, die Schöpfung zu vernichten, ich schicke nicht nochmal eine Flut. Ich ändere mich selber. Der Predigtext für heute ist 1. Mose 8, nur zwei Verse, Vers 21 und 22. 1. Mose 8, 21 und 22. Und da geht es auch um die Ernte, weil Gottes Fazit aus der Flutgeschichte hat mit der Ernte zu tun. Da steigt nämlich Noah aus der Arche, baut Gott ein Altar, bringt ihm ein Dankopfer und Gott hat offenbar ein sehr feines Näschen, denn dann steht da, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist neu nach der Sintflut. Gott geht anders um mit dem Menschen, auch wenn der Mensch noch genauso ist wie vorher. Gott setzt sich selber eine Regel und er bewirkt damit drei Dinge. Das erste, was Gott damit bewirkt, ist, dass er die Schöpfung rettet und nicht wir Menschen. Natürlich, wir Menschen haben weiterhin eine Verantwortung für die Schöpfung. Wir haben den Auftrag, weiterhin sie zu bebauen und zu bewahren. Aber wir werden auch weiterhin Fehler machen. Und unser Fehlverhalten hat nicht die Vernichtung der Erde zur Folge. Das hat Gott in diesen Versen festgesetzt. Er rettet die Pflanzen, die Tiere vor der Verantwortungslosigkeit der Menschen. Wenn man ganz ehrlich ist, ist das, was ich da gerade sage, in der heutigen Zeit ein ziemlich mutiger Satz. Da gibt's viele, die würden ein Fragezeichen machen an diesen Satz und die würden sagen, naja, guck dir doch mal das Klima an, wenn wir Menschen so weitermachen wie bisher und die Meere weiter so belasten, mit Plastik füllen und weiterhin Wälder so großflächig abbrennen und noch das alles, kann man dann noch sagen, dass Gott die Schöpfung rettet? Oder zerstören sie nicht wir doch dann irgendwann mal voll ganz? Kann man ja so sehen, gell? Ich halte trotzdem an dieser Zusage fest, dass Gott die Schöpfung erhalten will und dass er sie auch erhält, solange er das möchte und solange er es für richtig hält, dass sie besteht. Dass er letztlich entscheidet, dass die Schöpfung weiter besteht. Das war ja bisher schon so, dass die Erde seit Jahrtausenden besteht und belebbar ist und dass man wirklich auch, dass einem viel geschenkt ist mit der Erde, das haben wir Menschen ja nicht gemacht und das haben wir auch nicht erhalten. Wir spielen eine Rolle darin, das stimmt. Wir haben eine Verantwortung, damit umzugehen. Wir haben auch die Pflicht, dass wir wegkommen von diesem Ausbeuten des Planeten Aber dass es die Erde weiterhin gibt, das ist Geschenk Gottes, auch bisher schon. Klar, jeder hat eine Verantwortung, die er in seinen Essgewohnheiten, in seinem Konsumverhalten, in seinem Energieverbrauch, wo man sich Gedanken machen soll, da wo es einem möglich ist. Nur, wenn wir wissen, dass Gott es ist, der die Schöpfung erhält und nicht wir, dann sollten wir eigentlich genauso sehr, wie wir uns engagieren, in dem, wie wir mit der Umwelt umgehen, wie wir uns ökologisch verhalten, sollten wir eigentlich genauso intensiv und engagiert auch zu Gott beten und ihn darum bitten, dass er die Schöpfung erhält. Denn das ist mindestens genauso wichtig. Beten für unsere Mitmenschen, auch wenn sie in ganz anderen Regionen der Welt leben. Beten um Bewahrung vor Katastrophen. Beten um ein besseres Bewusstsein aller Planeten für diese Erde. Beten im Wissen, dass eben nicht wir sind, die die Erde retten können, sondern Gott. Er erhält die Schöpfung. Das ist das Erste, was aus dieser Änderung, Sinnesänderung Gottes für uns wichtig ist. Das Zweite ist, Gott ist der, der dauerhaft Leben möglich macht. Auch das macht nicht der Mensch. Gott schenkt das, was notwendig ist, dass das Leben funktioniert. Er gibt uns die Grundlagen, mit denen wir umgehen dürfen. Er schenkt uns die Saat, die wir ausbringen dürfen. Er schenkt Regen und Wärme und Wind, dass aus der Saat was entsteht. Er hat Jahreszeiten eingerichtet. Er hat den Prozess, dass überhaupt irgendwas wachsen kann und gedeihen kann, erfunden. Das, was wächst, ist nicht das Ergebnis von harter Arbeit der Menschen. Es ist keine Belohnung für uns, sondern es ist Gnade Gottes. Weil er beschlossen hat nach der Flut, dass trotz der menschlichen Fehler weiterhin Pflanzen wachsen sollen und Tiere gebären sollen. Wenn er diese Rahmenbedingungen nicht garantieren würde, dann könnten wir nichts ernten, weil wir Wachstum nicht machen können, sondern nur begleiten können. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was Gott in seiner Sinnesänderung nach der Flut festlegt, ist, dass er dem Menschen und der Natur einen Rhythmus gibt fürs Leben. So wie Ein- und Ausatmen ein Rhythmus für unser Leben ist, so hat die Natur auch ihren Rhythmus. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, das wird weiter bestehen. Immer in dem Rhythmus, solange wie die Erde besteht. Immer wieder neue Anfänge, immer wieder neue Säen, immer wieder neue Ernten. Und dazwischen drin Verschnaufpausen. Gott gibt den Takt vor, der für uns gut ist. Wenn ich mir vorstelle, wenn wir Menschen den Takt vorgeben würden, dann gäbe es vielleicht manche, die sagen, oh, der Winter ist viel zu lang, den machen wir mal ein bisschen kürzer. Vielleicht würden auch manche sagen, ja, wir müssen das irgendwie so einrichten, dass man öfters ernten kann. Wir würden die Natur effizienter machen. Wahrscheinlich wird alles viel schneller gehen. Zum Glück ist Gott der den Rhythmus gibt für die ganze Schöpfung. Also drei Dinge hat Gott festgelegt nach der Sintflut. Er rettet die Schöpfung, er gibt die Grundlage für Wachsen und Gedeihen und er gibt ihr einen Rhythmus. Und jetzt kommen wir zur Ernte, denn die Ernte, die daraus gewachsen, die aus der Saat gewachsen ist und die wir jetzt gerade sehen, wenn wir an den Feldern vorbeifahren, das sind Zeichen für uns, dass Gott dieses Versprechen hält. Wir können an jedem Feld, das gerade voll bewachsen dasteht, sehen, dass Gott diese Versprechen, die er da in 1. Mose 8 gegeben hat, hält bis heute. Und es kann uns Hoffnung geben, dass kein Vulkanausbruch, kein Regenschauer, auch keine Klimaerwärmung diese Zusage Gottes über den Haufen wirft. Natürlich, der Mensch muss sich anpassen. Und natürlich, es gibt Veränderungen, mit denen man umgehen muss, die wir auch beeinflussen. Gibt es auch. Negativ beeinflussen wir die Natur, gefährden wir die Umwelt, aber positiv können wir sie auch beschützen. Aber wir können sie weder zerstören noch erhalten. Das ist das, was Gott schenkt. Was heißt es jetzt für unser Leben eigentlich heute? Auch wenn wir nicht Landwirt sind. Wir dürfen die Ernte ansehen und wir dürfen dankbar sein dafür, dass wir Gottes Treue und Gottes Gnade haben. Und gleichzeitig hören wir ja von den vielen ökologischen Katastrophen, die auf uns zukommen. Und gleichzeitig merken wir auch, wie wir vielleicht schon im Alltag an den eigenen Ansprüchen scheitern, dass man sich was vornimmt, dass man sich verantwortungsbewusst verhält und dann klappt es doch wieder weniger, als man das denkt. Wir stehen irgendwie im prasselnden Regen der Sorge um unsere Schöpfung, wo man sich fragt, hört es denn mal wieder auf? Oder ist das der Regen, der zu einer neuen Flut wird? Irgendwie ist es unklar, ob wir uns von dem bestimmen lassen, was Gott nach der Sintflut festgelegt hat, oder ob das Ganze verschwindet in der Sorge vor dem, was uns droht. Irgendwie stehen wir da so dazwischen drin. Und deshalb, liebe Gemeinde, sind für mich diese Predigtverse so wichtig. Denn sie können uns helfen, mit welcher Haltung wir leben und mit welcher Einstellung wir auch auf die ganz düsteren Umweltprognosen zugehen. Die beiden Lebenshaltungen, die ich Ihnen vorher kurz vorgestellt habe, sowohl die, dass man sagt, nach uns die Sintflut, es juckt uns alles nicht, sollen doch die nach uns sich drum kümmern, als auch die, die sagt, wir verhindern die nächste Sintflut, wir schaffen das von alleine, beide sind in der Flut, in der Sintflut untergegangen. Alle beide. Diejenigen, die jetzt sagen, uns ist alles egal, ich lebe jetzt auf Kosten von anderen, die sind in der Flut damals vergangen. Und wo die Haltung heute gelebt wird, da wird sie auch untergehen. Und diejenigen, die selber die Erde retten wollen und die sich ganz dem ergeben, dass man aus eigener Kraft das Ende der Welt verhindern kann, die sind damals nicht gerettet worden und die werden genauso wenig heute gerettet. Beide Haltungen sind letztlich vorsintflutliche Haltungen. Beide Haltungen wären ein Rückfall in die Zeit vor unserer Errettung. Für uns als Christen können eigentlich beide diese Haltungen nicht gelten, sondern wir müssen eigentlich nach dem Motto leben, vor uns die Sintflut. Weil wir als Christen wissen dürfen, dass die Sünde unseres Lebens bereits ersäuft worden ist. Und dass Gott es nicht von uns Menschen ständig wieder verlangt. Auch wenn wir Menschen noch nicht vollkommen sind. Wir sind schon gerettet. Er hat uns einen anderen Ausweg geschaffen, als die Schöpfung immer wieder neu zu ertränken. Er hat uns Jesus Christus geschickt, als die Rettung, die ein für alle Mal gilt. Und die Beziehung zu Jesus, die ist die, die uns schon gerettet hat. Deshalb heißt Leben nach dem Motto, vor uns die Sintflut, das heißt wissen, die Rettung war schon. Die Rettung ist schon geschehen. Wir dürfen leben aus der Gnade, die Gott deshalb schenkt. Mit dem, was er uns zusagt und schenkt. Mit dem, was man in der Ernte an Sommer und Winter, an Frost und Hitze sehen und spüren kann. Mit der Verantwortung für die Schöpfung, aber auch mit der Gewissheit, dass Gott uns nicht allein lässt in diesem Leben. Dass er uns nicht draufgehen lässt, weil wir alles falsch machen. Das wird er nicht. Wenn uns nicht alles egal ist, dann werden wir uns bemühen, verantwortungsvoll die Schöpfung zu bewahren. Und wenn wir nicht unter der Last leiden zu meinen, das Bestehen der Welt selber aus eigener Hand retten zu müssen, dann müssen wir eben auch nicht in der Sorge vor der Ausrottung der Menschen leben, sondern in dem Wissen, dass Gott uns das Leben garantiert, bis hinein in die Ewigkeit. Deshalb ist diese Lebenshaltung vor uns die Sintflut eine, die ganz arg frei macht. Vor uns die Sintflut, da kommt keine zweite. Gott hat sich doch selber festgelegt. Er hat sich festgelegt, barmherzig zu sein. Und im Grunde sind diese Verse 21 und 22 im 1. Mose 8 ein Vorgeschmack, schon ganz am Anfang vom Alten Testament, auf das, was dann im Neuen Testament beschrieben wird, auf die Rechtfertigungslehre. Dass eben nicht die Leistung des Menschen uns gerecht macht, sondern dass Gottes Gnade uns gerecht macht. Das kann man schon nach der Sintflut erleben. Da steht es schon fest. Und es wird in Saat und Ernte sichtbar. So wie wir es in Saat und Ernte in einem vollen Feld sehen können, so hat man es in Jesus Christus sehen können, wie Gott ist. Und vielleicht nehmen wir das mit hinein in die Zeit der Ernte, dass gerade die Saat und die Ernte und dieser Rhythmus des Lebens uns zeigen, dass Gott barmherzig ist, genauso wie Christus es uns gezeigt hat. Und deshalb dürfen wir bereits heute als Gerettete leben. Vor uns die Sintflut, das dürfen wir wissen. Amen.